Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sonst wirst du ewig bei den Echos weilen. Da hilft kein Singen und kein Lautenschlagen. Der Unterwelt kannst du nimmermehr ereilen. Die Klinge klang chemisch, als wären die Stimmbänder gebleicht. Tut mir leid, war ein blöder Witz der Programmierer. Die wollten unbedingt was mit reimen. Kilian konnte nicht sehen, wer da sprach. Es war eine weibliche Stimme, die von dort kam, wo ein großer Kristall pulsierte. So ist das hier im Deepnet. Wir sind alle Gefangene dieser Programmierer. Die lesen leider eher Comics als klassische Literatur. Und so sehen dann hier eben auch die Welten aus. Harry Potter statt Dante, Dancehall statt Rheingold. Sei froh, dass du dich selber nicht sehen kannst. Das Kristall ließ ein Glucksen vernehmen, das wohl eine Art Lachen darstellen sollte. Wie geht's jetzt weiter? Kilian war erschrocken. Seine Stimme klang wie aus einem Moor, blasig und vergoren. Wir sind im Deepnet. Es gibt Schützengräben, den Orchestergraben, einen Tiefseegraben, das alles sind mystische Orte. Und das ist hier so eine Art Simulation davon, wie wir auch. Der Kristall gluckste weiter. Wir haben alles wie besprochen vorbereitet, fuhr er dann fort. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende angelangt, wenn ich das richtig sehe. Wunderbar, ich danke für das Zuhören. Weißes Rauschen oder die 7 Tage von Bardorf, erschienen im Mitteldeutschen Verlag, hatte schlaffe 430 Seiten. Und das Schöne ist, alle Seiten sind mit Worten gefüllt und alle Worte ergeben einen Sinn. Und die sind ganz einmalig, diese Worte. Schönere Worte gibt es auf dieser Messe selten zu finden, passt in jede Handtasche und liest sich. Und wenn sie mit dem Buch gesehen werden, sagt man, wow, toll, schön, dass Sie drauf gelesen haben. Dankeschön.
Ja, 1, 2, 3. Kinder. Ja, sag gerade noch ein paar Worte. Zeit läuft. Bist du bereit? Ja.
Hallo und guten Tag auf der Leipziger Buchmesse. Patricia Pawlitz ist mein Name vom Verlag Punktum Bücher aus Hamburg. Wir sind hier zum 3. Mal in Leipzig und immer wieder begeistert und erfreut. Und es ist auch unsere 3. Lesung auf dieser Messe. Diesmal und heute mit unserer Autorin Martina Mosebach, die heute übrigens auch noch heute Abend in der Runden Ecke um 19 Uhr in der Gedenkstätte liest. Martina Mosebach kommt jetzt aus Hamburg, ist geboren im Ruhrgebiet, dort aufgewachsen und hat in Bochum Kommunikationswissenschaften studiert. Sie arbeitet als PR-Redakteurin und Texterin. Die Grenzschwimmerin ist ihr erster Roman, der uns beim Lesen sofort überzeugt hat. Und es geht darum, um die Identitätssuche einer jungen Frau, deren Mutter Leistungsschwimmerin in der DDR war und nicht viel über ihre Geschichte preisgegeben hat. Und als diese Mutter frühzeitig und plötzlich stirbt, macht sich die Tochter auf die Suche nach den Spuren der Mutter, fährt in deren Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern und begibt sich auch auf die Suche, unter welchen Umständen diese, die, die, der, der Sport und der Leistungssport stattgefunden hat, wie die Mutter geflohen ist und auch wer ihr Vater ist. Also sie findet viel über die Geschichte, aber auch über ihre eigene Identität heraus. Ja, alles Weitere hören Sie jetzt.
Prolog. Als Mutter noch lebte, erzählte... Zu leise. Zu leise. Ein bisschen lauter. Okay. Prolog. Als Mutter noch lebte, erzählte sie mir häufig Geschichten über ihre Heimat, Pommernland. Niemals ließ sie sich dabei in die Karten schauen. Es war zwecklos, ihr Fragen zu stellen. Wenn sie Dinge nicht erzählen wollte, schwieg sie. Stille. Stolz auf ihrem Gesicht. Geheimnisse gehörten seit jeher zu unserer Familie, doch Mutter liebte sie am meisten. Sie war eben eine seltsame Person. Schon ihr Aussehen irritierte die Menschen. Ihre muskulösen Arme und Beine, ihr breiter Rücken. Sie konnte an der Wäschestange vor unserem Haus 5 Klimmzüge hintereinander machen, ohne aus der Puste zu kommen, und 2 Wasserkästen ohne Unterbrechung in die 5. Etage unserer Mietwohnung schleppen. Ihre Hände waren groß und kraftvoll. Sie hatte keine zarten Klavierspielerhände, wie ich sie von Müttern kannte, die nichts anderes taten, als zu kochen und ihren Töchtern Zöpfe zu flechten. Als Kind hatte sie ausgesehen wie ein Junge und alle nannten sie Mischa statt Katrin. Nur ihr Gesicht war sanft, milchfarben, ihr gelocktes Haar, im Sommer schimmerte es wie Himbeeren, rötlich. Am meisten erschreckten mich ihre kleinen, eingefallenen Brüste. Einmal sah ich sie, als ich Mutter über der Badewanne wusch. Sie erinnert mich an zerplatzte Luftballons. Meine Mutter trug keinen Schmuck, nur eine russische Uhr mit einem rot-goldenen Zifferblatt. Ich hörte die Uhr leise ticken, wenn es ruhig im Raum war, wenn Mutter schlief oder sie sich mal wieder Geschichten ausdachte. Wenn ich mit ihr in unserer Gegend spazieren ging, tuschelten die Nachbarn häufig unter unserem Rücken. "Das ist doch die aus dem Osten", hörte ich sie sagen. Ich bemerkte ihre Blicke, wenn sie vor ihren Häusern standen und uns hinterher starrten. Der Ort, den meine Mutter am meisten mochte, war ihr kleiner Garten hinter unserem Mietshaus. Sie liebte die Arbeit mit den Händen, das Graben in der Erde. Sie legte dort allerhand Beete und Blumen an und pflanzte einen Apfelbaum, der im Frühjahr herrlich süß duftete. Im September trug er in manchen Jahren so viele Äpfel, dass sie tagelang mit dem Ernten und Einkochen beschäftigt war. Sie pachtete das kleine Grundstück von unserem Vermieter, der sich ihrem Wunsch lange verwehrte. Er wollte dort Garagen bauen und sie an die Anwohner vermieten. Damals befand sich dort nur Sperrmüll und keiner hätte sich träumen lassen, dass aus diesem Schandfleck mal ein hübscher Garten werden würde. Mutter hatte ein Händchen dafür. Sie war ein Landkind und sie kannte jede Blume. Manchmal verbrachten wir ganze Wochenenden draußen, um den Garten zu richten. Im Herbst setzten wir Blumenzwiebeln, Osterglocken und Tulpen. Im Frühjahr, wenn die Zeit kam, die Beete zu bepflanzen, wurde Mutter immer redseliger und kaufte Unmengen von Stauden in allen möglichen Blautönen. Der Storchschnabel gehörte zu ihren Lieblingspflanzen. Sie liebte die kleinen, zarten Blüten in nachtblauer Farbe. Den Sommer genoss sie sehr, wenn die Luft vor Hitze flirrte und der Himmel durchscheinend blau war. Im hinteren Teil des Gartens war es bis zum Mittag schattig. Manchmal kühlte sie ihre Füße dann in einem kleinen Waschtrog. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen saß sie auf ihrem Holzstuhl und bewunderte ihren Garten. Und wenn sie sich unbeobachtet glaubte, sank sie in sich zusammen, nickte für einige Minuten ein und träumte wohl von ihrer Heimat, die sich wie ein langes blaues Band durch ihr Leben zog, ohne Anfang, ohne Ende. So, jetzt stirbt die Mutter unerwartet und... Die Katharina, die Tochter, macht einen Ausflug mit Onkel Ilja, das ist der Liebhaber der Mutter, zum See. Und das erste Mal gibt es so erste Hinweise darauf, dass ihre Mutter eine verdeckte Vergangenheit hat, die ihr nicht bekannt war. Als der Sommer immer heißer wurde und die Tage kaum zu ertragen, arbeitete Onkel Ilja meist in den Morgenstunden in Mutter. Ich meiden, damit ich ihn nicht in irgendein Gespräch schlich er wie ein alter Mann durch die Wohnung und öffnete alle Fenster.
zu kühlen und das Atmen in der Nacht zu erleichtern. Als Kind hörte ich in jenen Sommernächten manchmal seltsame Geräusche, wenn Onkel Ilja und Mutter nicht in den Schlaf fanden und ihr Flüstern sich in ein leichtes, beschwingtes Stöhnen verwandelte. Eines Tages schlug ich Ilja vor, einen Ausflug zum See zu machen. Er war gerade damit beschäftigt, die Einkäufe in den Schränken zu verstauen. Schon die geringste Bewegung ließ den Schweiß von seiner Stirn rinnen. Ich schaltete den Ventilator auf dem Kühlschrank an, der leise vor sich hin surrte. Früher war er für solche Ideen sofort zu begeistern. Nun haderte er mit jedem Vorschlag, den ich ihm machte. »Du könntest dich etwas von der Arbeit erholen«, unternahm ich einen weiteren Versuch und schließlich willigte er ein. Am nächsten Morgen fuhren wir gleich nach dem Aufstehen los. Ilja hatte Proviant für den Tag zusammengepackt, Käsebrote, Zitronentee, der ordentlich mit Zucker gesüßt war, und gekühlte Melonenstücke. Wir fuhren mit den Rädern. Die Straße war leicht abschüssig und wir mussten kaum treten, um an den See zu kommen. Früher verbrachten wir häufig die Tage dort zu dritt, wenn die Hitze aus dem Süden kam und die Gedanken schwer machte. »Landhitze«, sagte Mutter, »die Felder flirren und die Grillen zirpen. Wenn du barfuß läufst, brennen deine Füße von der Glut auf dem Pflasterstein und du möchtest sie nur in kaltes Wasser tauchen.« Sie liebte das Wasser und das Meer und die Wellen. Einmal sagte sie zu mir, »Es gibt nichts, was die Freiheit mehr in sich trägt als das Meer.« Dann verstummte sie und ließ den Satz ohne Kommentar im Raum stehen. »Weißt du noch, wie sie damals durch den See schwamm?«, begann ich das Gespräch. »Bis ans andere Ufer. Schau, dort drüben«, erwiderte Onkel Ilja und deutete mit der Hand auf den See hinaus. Damals versetzte Mutter mich mit ihrer Schwimmlektion in Angst und Schrecken. Ich ahnte ja nicht, dass sie so eine gute Schwimmerin war. Einige Wochen zuvor war ein Mann bei dem Versuch, den See zu durchqueren, ertrunken. Seine Leiche fand man einige Tage später am Ufer. Doch Mutter kümmerte der Vorfall nicht. »Lasst nur«, kommentierte sie mit einer abfälligen Handbewegung unsere Warnung, lief weit ins Wasser hinein, winkte uns ein letztes Mal zu und schwamm davon, sodass irgendwann nur noch ihr Kopf aus dem Wasser ragte. Dann sahen wir sie eine Weile nicht mehr, bis sie uns vom anderen Ufer aus zuwinkte. Als sie zurückkehrte, spürte man nicht den Hauch von Erschöpfung. Sie strahlte und schwärmte vom seichten Wellenschlag, der sie über das Wasser trug. Mischa wusste immer genau, was sie vom Leben wollte. Ich nickte und schaute zu Boden, denn mir war klar, dass Onkel Ilja nie ein schlechtes Wort über Mutter verlor. Ein leichter Wind strich vom anderen Ufer zu uns herüber. Das Gras raschelte. »Erzähl mir etwas über sie und ihr Leben drüben«, bat ich ihn in der Hoffnung, er würde mir nicht wieder ausweichen. Er umfasste den Becher mit seinen Händen. Mein Blick fiel auf seine Beine. An einigen Stellen befanden sich aufgekratzte Mückenstiche. Verkrustetes Blut klebte auf seiner Haut. Ilja reagierte allergisch auf die Stiche, weshalb Mutter sie immer mit Zinksalbe eingerieben hatte. »Deine Mutter war ja eine verschlossene Frau«, antwortete er etwas abweisend und hatte dabei wieder diesen mitleidvollen Gesichtsausdruck, den er immer bekam, wenn er sich und die ganze Welt betrauerte. Ilja stand auf und ging zum See. Regungslos stand er am Ufer. Ich blickte auf seinen langen und breiten Rücken, der sich wie ein Schild gegen mich richtete. Sie liebte ihre Heimat, aber das System war ihr zuwider. Er strich sein wirres Haar aus dem Gesicht und blinzelte. Unser Plan war es, eines Tages über die Ostsee in den Westen zu flüchten. Ich organisierte alles für die Flucht. Die Bedingungen waren gut. Es war Sommer, das Gras stand hoch, die See war warm, die Nächte sternklar und die Sicht gut. Wir hätten es gemeinsam geschafft. Ilja machte eine Pause. Und dann? Drängte ich ihn. Sie besuchte damals die Kinder- und Jugendsportschule in Rostock. In den Sommerferien kam sie aufs Land, aber nur für kurze Zeit. Sie war ja wie besessen davon, die beste Schwimmerin zu werden. Als sie noch ein junges Ding war, trainierten wir jedes Wochenende im Meer. Eines Tages, es war Ende Oktober, die Luft winterlich, das Wasser viel zu kalt, habe ich sie ins Meer getrieben. Fast wäre sie ertrunken. Aber Mischa kämpfte wie eine Verrückte. Als sie aus dem Wasser stieg, küsste sie mich. In ihrem roten Badeanzug stand sie lächelnd und fröstelnd vor mir. Von dem Tag an war uns beiden klar, dass es für sie keinen anderen Weg gab, als Schwimmerin zu werden. Onkel Ilja griff ins Gras und zupfte einige Halme heraus, die er zu Boden rieseln ließ. In der Zwischenzeit kamen die ersten Badegäste zum See, eine Familie mit zwei Kindern und ein junges Pärchen. Langsam, mit bedachten Worten sprach er weiter. Sie haben ihr Talent erkannt. Sie sollte sogar an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Aber dann kam alles anders. Ihr Körper machte nicht mehr mit. Er hielt inne. Ich hörte seinen Atem und das Surren der Mücken, die um uns herumschwirrten. Was ist damals geschehen? Ich weiß nur, dass die Methoden, mit denen sie die Sportler förderten, kriminell waren. Niemand hatte wieder wirklich Einblick in die Praktiken. Auch mir gegenüber hat sie nie die Wahrheit gesagt. Ich nickte, während er sich erhob und in seiner gestreiften 70er-Jahre-Badehose zum Seeufer lief. Ich war wütend. Warum immer nur diese halben Geschichten? Hey, du kannst doch nicht einfach... rief ich ihm hinterher, doch da befand er sich schon bis zu den Knien im Wasser. Das Gekreische der Kinder drang zu mir herüber. Ich sah nur noch, wie Onkel Ilja den Mund bewegte und mir irgendetwas zurufen wollte. Dann winkte er mir zu, ich solle auch kommen. Doch mir war überhaupt nicht nach Schwimmen zumute. Ich blieb allein zurück, was ihn nicht zu kümmern schien. So, jetzt kommen wir zu einer Stelle. Also die Tochter überlegt lange, ob sie in die Heimat der Mutter reisen soll, auf den alten Bauernhof ihres Großvaters, was sie dann auch tut. Sie hatte anfangs doch schon Zweifel. Und da findet sie das Tagebuch ihrer Mutter und dort steht die Geschichte geschrieben. Und es gibt da so einen Perspektivwechsel im Buch, das wird dann letztendlich aus der Sicht der Mutter erzählt, die Geschichte der Mutter in dem Trainingslager mit den Bedingungen, die da herrschten. Dort lernt sie auch den Trainer kennen, Hannes verliebt sich in ihn und mit ihm kommt sie auch an dieses Doping-Thema dann ran. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal was raus vorlesen. Aus der Passage, einen Moment. Eines Tages steckte ihr Hannes einen kleinen Zettel zu, als Mischa gerade aufstehen und den Raum verlassen wollte. Wieder leuchteten seine Augen, in die sie so gerne schaute. Flüchtig las sie die Nachricht. Sie musste sich beeilen. Ich muss dich unbedingt sprechen. Es ist wichtig. Heute Abend bei mir. Sie steckte den Zettel sofort in ihre Tasche und verließ wortlos den Raum. Mischa wusste, dass sie mit einem Besuch bei ihm mitten in der Woche ein großes Risiko einging. Hin und wieder wurden die Schlafräume kontrolliert. Die Internatsleitung machte Stichproben, um zu sehen, ob die Sportler die Ruhezeiten einhielten. Sie wusste, es gab nur einen Weg. Sie musste Heike, ihre Zimmernachbarin, ins Vertrauen ziehen. Heike war an jedem Abend früh auf dem Zimmer. Sie lag im Bett und las. Mischa warf sich erschöpft aufs Bett. Ihre Haut kribbelte, ihre Wangen glühten vor Hitze, obwohl der Raum gut gelüftet war. Draußen dämmerte es. Sie schloss das Fenster, lief zur Tür, öffnete sie und warf einen Blick auf den Flur hinaus. Die Luft war rein, es war niemand in Sicht. »Was ist los?« fragte Heike und blickte auf. Ihre Augen waren groß und wirkten warm. Mischa wusste, wenn sie auf jemanden zählen konnte, dann auf Heike. »Ich werde heute Abend erst spät wiederkommen«, begann sie das Gespräch stockend. Heike verstand sofort. »Du hast eine Verabredung mit einem Jungen, nicht wahr?« Ihre Augen schienen noch größer und grüner zu werden und Mischas Herz flatterte wie Herbstlaub. Allein der Gedanke, sie würde ein weiteres Mal heimlich zu Hannes gehen, versetzte sie in Aufruhr. »Es muss unter uns bleiben. Ich werde vor Mitternacht wieder da sein. Versprochen.« »Du kannst auf mich zählen«, versprach Heike. »Und wer ist es? Einer von den Schwimmern, nicht wahr?« Sie verkniff sich eine Antwort. Sie wollte Hannes nicht verraten. Mischa strich mit den Händen über das weiße Bettlaken. Ihr war heiß. Was würde er von ihr wollen? Warum lud er sie ein weiteres Mal zu sich nach Hause ein? Sie konnte es kaum erwarten, zu ihm zu gehen. Es regnete in Strömen, als Mischa sich in der Dunkelheit auf den Weg machte. Braune Wassermassen liefen die Bürgersteige entlang. Das Abwassersystem war wie so häufig überlastet und sie ekelte sich vor der bräunlichen Suppe. »Bloß keine Eile, bloß nicht auffallen«, erinnerte sie sich an Heikes Worte, die sie ihr mit auf den Weg gegeben hatte. Sie konnte sich leicht verdächtig machen und musste Ruhe bewahren. Sie kam zu Hannes Haus. Erschöpft zog sie sich am Treppengelände hoch, um in die oberste Etage zu gelangen. Auf einmal hörte sie Schritte auf der Treppe. Ein Nachbar begegnete ihr. Er trug den blauen Werksanzug der Rostocker Schiffswerft und ging gerade zur Schicht. Ein grauer Schleier lag auf seinem Gesicht. Er sah übermüdet aus und kümmerte sich nicht um den abendlichen Besuch im Haus. Er hob nur kurz den Kopf und zog gespensterhaft an ihr vorbei. Es war kurz vor 9 Uhr, die Nachtbeleuchtung im Flur war angeschaltet. Mischas Schatten klebte an der gelben Hauswand, als sie an Hannes Tür klopfte, zaghaft. Keiner sollte es mitbekommen. Sie klopfte erneut, nun etwas lauter, dann schaute sie durch den Schlitz des Briefkastens. In der Wohnung war es dunkel, warme Luft strömte ihr entgegen. Nach einer Weile hörte sie Schritte. Hannes öffnete ihr die Tür. Er lachte, dass seine Zähne zum Vorschein kamen. Mischa hatte noch nie so weiße Zähne gesehen. Etwas verlegen bat Hannes sie herein. »Du wolltest mit mir reden«, begrüßte sie ihn. Sie gingen ins Wohnzimmer. Die Vorhänge waren zugezogen, die Couch zum Schlafsofa umgebaut. Auf dem Tisch stand eine leere Flasche Rostocker Helles. Tut mir leid, ich muss eingeschlafen sein, entschuldigte er sich und bot ihr einen Platz auf der Schlafcouch an. Er schob das Bettzeug zur Seite, dann verschwand er in der Küche und holte zwei weitere Flaschen Bier. Hier, erreichte ihr eine davon. Mischa hatte zuvor noch nie Alkohol getrunken. Im Internat war Alkohol strengstens untersagt. Und als sie den ersten Schluck nahm, hatte sie auf einmal Schwertlings fratzenhaftes Gesicht vor Augen. Bei der Blutkontrolle würde alles herauskommen. Sie stellte die Flasche zurück auf den Tisch. »Ich wäre nicht gekommen, wenn du nicht...« Bevor sie den Satz beenden konnte, unterbrach Hannes sie mit einer Geste. Er stand auf, ging zum Kleiderschrank und öffnete ihn. Dort zog er ein kleines Paket heraus, das er ihr reichte. Der Karton war bereits geöffnet und Mischa erkannte sofort dessen Inhalt. 4 Pillendosen. Es handelte sich genau um die Pillen, die täglich von Schwertling ausgeteilt wurden. »Woher hast du sie?«, fragte sie bestürzt. »Schwertling, sie werden wöchentlich angeliefert, meistens in sein Büro. Aber er ist die nächsten beiden Tage nicht da und hat sie mir...« »Du bist verrückt geworden«, fuhr Mischa nun aufgeregt dazwischen und sprang vom Bett auf. Sie ging zum Fenster und zog die Vorhänge noch einen Spalt weiter zu, sodass kein Licht mehr von der Straßenlaterne ins Zimmer drang. Draußen regnete es immer noch in Strömen. »Kannst du dir das erklären? Keine Bezeichnung auf den Pillendosen, nichts«, wandte sich Hannes nun wieder an sie, worauf sie entgegnete, »es interessiert mich nicht.« »Sollte es aber. Keiner weiß, was da wirklich drin ist«, sagte er und nahm einen großen Schluck Bier. »Du wirst sie nicht weiternehmen, hörst du?«, befahl er ihr nun in einem scharfen Ton, dass sie zusammenschreckte. So hatte sie Hannes noch nie erlebt. »Um zu riskieren, dass ich aus dem Kader fliege?«, hielt sie ihm in einem ebenso energischen Tonfall entgegen. »Um nicht zu riskieren, dass du ein menschliches Wrack wirst«, rief er aus. Dann verstummten beide und schauten einander in die Augen. So, jetzt würde ich hier nochmal einen Schnitt machen und jetzt eine letzte Szene vorlesen, wo wiederum Katharina, ihre Tochter, den Professor Schwertling trifft und dort ein Teil dieses Geheimnisses ihrer Mutter dann erfährt. Professor Schwertling war zu der Zeit, als Mischa Schwimmerin war, in dem Leistungskader der Sektionsarzt. Reicht das noch zeitlich? Okay. Mhm. Professor Schwertling, begrüßte ich ihn mit leicht zitternder Stimme und streckte ihm meine Hand entgegen. Er erwiderte meine Begrüßung nicht. Ich zog meine Hand zurück, während er mir direkt in die Augen schaute. »Was wollen Sie von mir?«, fuhr er mich in dem harschen Tonfall an, wie bei unserer ersten Begegnung. Ich griff in meine Tasche, in der sich Mutters Tagebuch befand, und legte es direkt vor ihn auf den Tisch. »Ich habe einige Fragen an Sie.« Stille. Schwertling zeigte keinerlei Regung. Die Hände ruhten auf seinem Schoß, sein Hut lag neben ihm auf dem Tisch. Mir fielen die Flecken auf der Tischdecke auf. »Sie waren damals als Arzt in der Kinder- und Jugendsportschule Rostock und haben meine Mutter ärztlich betreut. Ihr Name wird häufig in Ihrem Tagebuch erwähnt«, sagte ich mit fester Stimme. Ohne darauf zu warten, dass er mir einen Platz anbot, setzte ich mich auf den freien Stuhl. Dann sagte er, »es gab dort viele Sportlerinnen, alles hochtalentierte Mädchen. Die Namen sind mir nicht mehr geläufig.« In meinem Kopf spulte sich Mutters Geschichte ab. Mir war, als wäre sie ein Teil von mir und ich brauchte nicht nach Worten zu suchen. Was ist damals wirklich in Rostock vor sich gegangen? Warum musste Mischa all die Pillen schlucken, die sie körperlich zugrunde richteten? Mit einem kurzen, höhnischen Lachen antwortete er, »Ach, hören Sie doch mit den alten Geschichten auf. Alles war ordnungsgemäß.« Seine Antwort versetzte mich in Wut. In dem Buch meiner Mutter steht es anders. Lügen. Alles Lügen. Ich griff ein weiteres Mal in die Tasche und holte den Zeitungsartikel hervor, den ich in meinem Briefkasten gefunden hatte. Sie wissen doch genau, wovon ich spreche. Schwertling sah aus den Augenwinkeln heraus auf das gedruckte Stück Papier, das vor ihm lag. Falls Ihre Mutter eine Klage in Betracht zieht? Darum geht es mir nicht, unterbrach ich ihn, nahm den Artikel wieder in die Hand und zerknüllte das Blatt demonstrativ. Meine Mutter ist im letzten Sommer verstorben. Sie hat nie ein Wort über ihre Zeit in Rostock verloren. Ich möchte nur die Wahrheit erfahren, mehr nicht. Schwertlings Mundwinkel fiel nach unten. Es war das erste Mal, dass er eine innere Regung zeigte. Ein komisch pfeifender Ton drang aus seiner Kehle. Sie könnten mir weiterhelfen, allein deshalb bin ich hier. Ich rückte mit meinem Stuhl ein Stück näher an den Tisch heran. Mit leiser Stimme wandte ich mich erneut an Schwertling. Und Hannes Buchholz? Er trainierte Mutter ziemlich erfolgreich. Warum ist er aus dem Kader geflogen? Was hätten Sie davon, wenn ich Ihnen nun sage, dass er nicht auf Linie war? Weil er Ihr Programm nicht so durchzog, wie Sie es sich vorgestellt haben? Sie glauben doch nichts anderes als das, was Ihnen von den Medien und irgendwelchen schlauen Anwälten erzählt wird. Wieso sind Sie so verdammt starrsinnig? Erhob ich meine Stimme, worauf Schwertling außer sich geriet. Hören Sie auf damit, herrschte er mich an. Ich nahm das Tagebuch in die Hand und hielt es ihm entgegen. Es gibt genügend Beweise über Ihre Machenschaften. Schwertling schaute zu Boden und ich blickte auf seine weißen Lider, zarte dünne Haut, die sich über seine Augen zog. Er hielt sie für einige Stunden geschlossen, dann sagte er, für einige Sekunden geschlossen. Dann sagte er, Sie werden auf den juristischen Weg verzichten und geben mir Ihr Wort. Erst jetzt wurde mir die Sache ganz klar. Schwertling hatte Angst. Angst vor einer Anklage und einem Prozess. Ich nickte, Sie können mir vertrauen. Ich würde jetzt hier einen Strich machen, weil das Ende möchte ich nicht so gerne verraten. Und das war ein Auszug aus meinem Buch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich, heute hier zu sein und ja.
Ja, danke fürs Zuhören und Sie können vorne das Buch erwerben und die Autorin signiert natürlich auch noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.